Aber die Klimakrise ist ja auch so ein bisschen eine Datenkrise eigentlich.
Führen ja diese Diskussion ganz oft, dieses, warum sollen wir handeln, wenn zum Beispiel ein Land wie China für mehr Emissionen verursacht als wir, und vergessen aber immer, dass die ganz oft Emissionen verursachen, weil wir dort produzieren lassen. Hallo zur heutigen Ausgabe von What's Next, dem Videopodcast des Next Incubators. Der Next Incubator ist der Innovations- und Nachhaltigkeitshub der Energie Steiermark. Mein Name ist Christa Kleubhofer-Krampel und wir sprechen hier über 11 Ideen, warum es sich lohnt, für eine bessere Welt zu kämpfen. 11 Ideen können nur zum Leben erweckt werden durch auch 11 Personen, die sich für diese Ideen einsetzen. Ich freue mich auf 11 Inspirationen, 11 ganz persönliche Geschichten. Und heute darf ich mit David Jablonski sprechen, einer der Gründer, Gestalter, Entwickler des Klimadashboards. Heute sprechen wir über Datenaktivismus, Klimaaktivismus. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo David.
Ich freue mich sehr.
Ja, hallo. Hallo David. David Jablonski, einer von drei ehrenamtlichen Aktivisten, Klimaaktivisten, Datenaktivisten, weiß gar nicht, wie man richtigerweise sagen soll, die das Klimadashboard gebaut haben. Ich freue mich sehr, dass du da bist, heute mit mir hier im Green Lab in Graz, in der Smart City in Graz. Danke übrigens dafür, dass wir da sein dürfen, dass wir diese tolle Location auch nutzen dürfen. Ja, willkommen. Taugt mir, dass du noch zu mir nach Graz gekommen bist.
Danke für die Einladung.
Und ich möchte mich heute mit dir über das Thema Daten unterhalten. Daten, ja, Daten, gell? Per se finde ich jetzt Daten einmal ja, mäßig spannend, aber im Kontext zum Klimadashboard finde ich es dann wieder super spannend. Vielleicht kannst du mir mal erklären, warum ist das eigentlich im Kontext zum Klimadashboard so spannend und wie kommt es dazu, dass ihr das Klimadashboard gemacht habt?
Also die Klimakrise ist ja auch so ein bisschen eine Datenkrise eigentlich. Also wenn wir uns diese enorme ökologische Herausforderung, vor der wir da stehen, dass wir gerade planetare Grenzen links und rechts überschreiten, wenn wir diese Herausforderung zum einen mal begreifen wollen und dann aber noch viel wichtiger wissen wollen, wie wir die eigentlich lösen, also wie wir jetzt die Klimakrise nicht zur Klimakatastrophe werden lassen, dann brauchen wir Daten, dann brauchen wir Fakten, dann brauchen wir gemeinsame Wahrheiten, über die wir reden können. Und wir brauchen aber auch ein Verständnis für diese Daten. Also wie du gerade schon gesagt hast, Daten an sich sind oft ein bisschen trocken und ist nicht so etwas, was uns unbedingt zum Handeln anregt. Was dann wichtig ist, dass wir ein Verständnis haben, was wir aus Datensätzen herauslesen können und was für Handlungsanweisungen quasi in diesen Daten dann auch vielleicht enthalten sind. Und genau das versuchen wir mit dem Klimadashboard zu machen, dass wir die vielen Daten, die es eh schon gibt, in diversen Reports, die oft in irgendwelchen PDFs auf Seite 25 oder in der Excel-Tabelle im 7. Arbeitsblatt irgendwo verschlummern, dass wir die quasi vor den Vorhang holen und so visualisieren und so aufbereiten, dass sie für alle Menschen hoffentlich verständlich sind. Also sowohl für politische EntscheidungsträgerInnen, die am Schluss natürlich verantwortlich sind, die notwendigen Rahmenbedingungen in dieser Krise vorzugeben, aber auch für zum Beispiel JournalistInnen und Medienschaffende, die mit diesen Daten arbeiten wollen, aber auch für die Allgemeinbevölkerung. Genau, und da geht es darum, diese Zugänglichkeit zu erhöhen und die Klimakrise quasi für uns alle greifbar zu machen und auch lokal greifbar zu machen in Österreich.
Warum macht ihr das? Also ich meine, das ist ja, klingt alles total super. Und ich finde das Klimadashboard, wie ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, Wahnsinn, total cool, was da gemacht wird. Aber das ist ja nicht euer Beruf. Also es hat euch ja keiner beauftragt und hat gesagt, 1, 2, 3, euch suche ich aus, ihr habt die Kompetenz, ich gebe euch ein Budget und jetzt bitte macht uns dieses Dashboard, weil wir brauchen das, sondern ihr macht das freiwillig. Das ist quasi ein Ehrenamt. Warum?
Also wir drei, quasi das Kernteam, das vor einem Jahr ungefähr begonnen hat, daran zu arbeiten, wir haben uns bei Fridays for Future kennengelernt. Wir sind alle in Wien aktiv. Johannes ist einer der Mitgründer von Fridays for Future. Adrian, der auch Teil des Teams ist, ist vor 2 Jahren circa dazugekommen, ich auch. Und was wir da zum einen mal in der quasi klimaaktivistischen Arbeit natürlich ganz stark merken, ist, dass eben diese Zugänglichkeit zu den Daten oft nicht gegeben ist. Also wir haben uns dann manchmal auf politische Gespräche zum Beispiel vorbereitet und das war immer ein enorm langer Vorbereitungsprozess, bis man aus den ganzen Reports erstmal sich die Datenpunkte rausgesucht hat, die man dann gebraucht hat, um wirklich auch faktenbasiert über die Krise reden zu können, hat sehr lange gedauert. Was wir auch gemerkt haben, ist, dass gewisse politische Institutionen manchmal auch dazu neigen, vielleicht Daten so zu interpretieren, dass es in ihre politische Agenda passt, aber das nicht unbedingt wissenschaftlich korrekt ist. Und da war es uns auch wichtig, eine Art Fact-Checking-Tool zu schaffen, wo man irgendwelche Diagramme, die herausgegeben werden, Barcharts sind so das typische Beispiel, wo man ja sehr viel verzerren kann. Also man kann einen Barchart schon mit der Y-Achse verzerren, man kann sich diverse Datenpunkte rauspicken und dann ihn etwas anders erscheinen lassen, als vielleicht eigentlich die Rohdaten hergeben würden. Und da so ein bisschen ein Fact-Checking zu machen, das war auch eine große Motivation für uns. Und eine dritte Motivation vielleicht war, dass wir in der Corona-Pandemie auch einer Krise gesehen haben, dass wir da auf einmal alle ein bisschen datenhungrig wurden. Und zwar nicht nur Daten-Nerds, sondern auch die Allgemeinbevölkerung. Wir haben auf einmal auf diese Dashboards geblickt und auf diese Diagramme jeden einzelnen Tag. Ja. Und auf einmal haben wir uns irgendwie in Freundesgruppen über 7-Tages-Inzidenzen oder so unterhalten und haben danach unser eigenes Handeln ja auch ausgerichtet. Also wir haben auf einmal so ein Vokabular für eine Krise erschaffen. Und dieses Vokabular fehlt uns bei der Klimakrise noch ein bisschen. Da wissen wir nicht wirklich, worüber wir reden. Wir kennen die Größenordnungen nicht wirklich. Und wir leiten auch noch keine wirkliche Handlungsempfehlung aus diesen Daten ab. Und das war uns wichtig, mit dem Klima des Sports zu erschaffen. Und deswegen waren wir dann so an einem Punkt, wo wir gesagt haben, natürlich wäre es auch toll, wenn das andere machen. Aber wenn es andere nicht machen, dann ist es ja so ein bisschen die Urform des Aktivismus, dass man halt nicht schaut, wer löst jetzt dieses Problem für uns, sondern wie können wir es denn selber lösen. Und dann haben wir angefangen, daran zu arbeiten. Und dann war es circa ein einjähriger Prozess auch, bis wir das dann neben all den anderen Jobs, die wir ja auch dann sonst noch so machen, genau. An den Launch-Tag bringen.
Ja, das habe ich mir ja angeschaut, auch, wie ich mich vorbereitet habe auf das Gespräch, habe ich mir das angeschaut und habe mir gesagt, ihr habt ja andere Jobs oder seid auf der Uni oder und dann quasi nebenbei noch dieses Dashboard zu erstellen. Ich glaube, jeder, der einmal mit Daten zu tun gehabt hat, weiß, was das für eine Arbeit ist, auch so eine Datenbank zu pflegen. Da verändert sich ja laufend was und da kommen ja immer neue Sachen dazu. Also das ist ja nichts, was statisch ist. Also das ist ja, ich schmeiße ja nicht einmal Zahlen rein und dann sind die für immer so, sondern das verändert sich. Was versprecht ihr euch davon? Also du hast vorher schon gesagt, gerade in der Corona-Pandemie hat man gesehen, Leute beginnen auf einmal über Daten zu sprechen, verwenden ein ganz anderes Vokabular, verändern ihr Verhalten aufgrund von Daten. Glaubst du, gibt es die Chance, dass das auch mit der Klimakrise beginnen kann? Oder seht ihr, dass da schon was passiert? Ihr seid ja doch in der Presse sehr stark besprochen worden. Was vielleicht überraschend war, vielleicht auch nicht. Ich kann es nicht einschätzen, aber ich habe euch recht oft in der Presse gefunden auch.
Ja, das war für uns schon auch überraschend. Also wir kannten sozusagen die Klimabubble in Österreich ganz gut. Wir dachten, okay, da wird es natürlich einen Effekt haben. Die würden sich darüber freuen, dass sie dieses Tool jetzt an der Hand haben. Aber wir haben halt immer auch sehr darauf geachtet und da hat es dann auch geholfen, dass halt unser Team besteht aus, also Johannes, Adrian sind beides Wissenschaftler, die diese Sprache auch sehr gut sprechen. Ich selber bin selbstständiger Designer, Webentwickler, also ich beschäftige mich dann oft eher mit dem Kommunikationsaspekt und habe dann in unserem Team auch manchmal eher so die Rolle des blöde Fragen, wenn ich mich selber nicht auskenne mit dem, was die Datensätze halt gerade hergeben. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir auch diese Balance immer haben, dass wir halt dann trotzdem darauf geachtet haben, Darstellungen zu erstellen, die halt sehr zugänglich sind. Und zeitgleich, was ja das Schöne ist an einer Website versus einer gedruckten Darstellung, dass man sie interaktiv machen kann, dass man also nicht die komplette Komplexität gleich vorneweg zeigen muss, sondern man kann erstmal eine einfache Darstellung zeigen und dann kannst du dich selber hinein vertiefen, je nachdem, was dich halt interessiert. Und ich glaube, das hat dann den Effekt gehabt, dass sowohl WissenschaftlerInnen, die sich schon seit Jahrzehnten mit diesen Daten beschäftigen, dieses Dashboard interessant gefunden haben, weil sie auf einmal alles an einem Ort gefunden haben und weil es eben auch interaktiv war. Aber es haben auch Menschen interessant gefunden, die sich noch nie mit den Emissionen Österreichs beschäftigt hatten oder zum Beispiel nie mit den unterschiedlichen Perspektiven, die man auf die Emissionen haben kann, von den produktionsbasierten Emissionen, also was wir quasi in den Grenzen Österreichs für Emissionen verursachen, aber auch die konsumbasierten Emissionen, also dass wir natürlich als Österreicherinnen und Österreicher ja noch für mehr Emissionen verantwortlich sind, weil wir Güter, Dienstleistungen importieren und dann woanders Emissionen anfallen, die aber am Schluss uns zuzurechnen sind.
Das habe ich super spannend gefunden, wie man das Dashboard angeschaut hat. Wir sind ja, haben ja, führen ja diese Diskussion ganz oft, dieses, warum sollen wir handeln, wenn zum Beispiel ein Land wie China viel mehr Emissionen verursacht als wir, und vergessen aber immer, dass die ganz oft Emissionen verursachen, weil wir dort produzieren lassen. Also die, und das war eine Darstellung, die mich extrem überzeugt hat, weil das einfach dort sehr gut sichtbar war. Ja, also ziemlich cool. Die Frage ist die Qualität auch der Daten. Das ist auch immer so eine Geschichte für mich. Jetzt vor ein paar Tagen, ich weiß nicht, das hast du vielleicht eh auch mitgekriegt, war eine große Versicherungsgesellschaft in Österreich hat Daten veröffentlicht, wo sie gesagt haben, sie haben eine Umfrage gemacht und ich glaube nur rund 5% aller Befragten haben vor, in den nächsten Jahren von fossilen Fahrzeug auf ein E-Auto umzusteigen. Und irgendein großer Energieversorger Österreichs hat dann irgendwie auf Twitter geschrieben, wir sind froh, unsere Daten, die wir erhoben haben, sprechen eine andere Sprache. Es waren irgendwie 25%, die erhoben haben. Was jetzt im ersten Moment denkt, lacht man fast drüber, aber wenn man dann weiter drüber nachdenkt, ist das gar nicht so lustig, weil es zeigt eigentlich, was für Probleme mit Daten wir haben. Je nachdem, weil diese Daten von diesem Versicherungsunternehmen, die haben es bis auf die ORF-Seite geschafft. Also das sind dann die Daten, über die eigentlich eine sehr große Masse Bescheid weiß. So, und was sind jetzt die richtigen Daten? Wie geht man mit dieser Datenqualität um und wie validiert ihr die Daten?
Ja, also das ist zunächst mal super spannend, dass du das Beispiel gerade angesprochen hast, weil das zeigt ja sehr schön, dass Daten nicht per se neutral sind. Also Daten nehmen wir meistens wahr als so diese Wahrheit. Das ist in einem Spreadsheet, deswegen muss es stimmen. So wird ja auch oft in der wirtschaftlichen Welt mit Daten agiert, dass es quasi Umsatzdaten gibt oder so und das zeigt dann eine gewisse Wahrheit. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass Daten natürlich zustande kommen über einen Weg, über eine Datenerhebung und dann oft über Filter, die man auf diese Daten anwendet und so weiter. Und die Umfrage zeigt ja gerade gut, dass je nachdem, welche Zielgruppe man fragt und je nachdem, welche Fragestellungen man genau fragt, wie groß die Sample Size ist und so weiter, das alles verändert ja das Resultat. Und was uns immer ganz wichtig ist bei den Datensätzen, die wir zeigen, ist zum einen mal auf sehr validierte Datensätze zurückzugreifen. Also wir greifen uns nicht irgendwelche heraus, sondern wir verwenden bei den Emissionen zum Beispiel die vom Umweltbundesamt, also der Institution, die das seit Jahrzehnten schon berechnet in Österreich und deren Datensätze sehr vertrauenswürdig sind. Bei internationalen Datensätzen greifen wir dann teilweise auf Eurostat oder auf das PIC, auf das Institut in Potsdam zurück, dass es international berechnet, sehr akkurat oder zum Beispiel wir teilen ja das Dashboard so ein bisschen in Herausforderungen, also die Emissionen, die wir verursachen, dann die Auswirkungen, die Klimakrise hat und dann die Lösungswege. Und bei den Auswirkungen zum Beispiel visualisieren wir Temperaturdaten von der ZAMK, wo wir auch sehr eng mit ihnen zusammenarbeiten, um eben diese Daten sehr aktuell und sehr schnell zu bekommen. Und da ist uns eben ganz wichtig, dass wir zum einen darauf achten, dass die Daten, die wir visualisieren, einfach eine wissenschaftliche Basis haben, also eine gute Grundlage haben, dass wir wissen, wie die auch zustande kamen und dass wir dann dieses Wissen, wie diese Daten zustande kommen, auch ganz transparent und offen kommunizieren. Also bei uns gibt es nie eine Visualisierung einfach nur als Visualisierung, sondern es gibt eine Überschrift, es gibt einen Begleittext, es gibt oft Hinweise zu den Daten. Und vielleicht ein aktuelles Beispiel, das wir jetzt beim Dashboard gemerkt haben, wir haben jetzt vor ein paar Wochen die Heizungssysteme in Österreich visualisiert. Das war jetzt gerade ein sehr wichtiges Thema. Und da hatten wir ein ähnliches Problem wie das, was du gerade bei der Umfrage beschrieben hast, nämlich dass der einzige Weg, wie wir wirklich sehen können, in welchen Bundesländern welche Heizsysteme, Ölheizung, Gasheizung, Fernwärme und so weiter installiert sind, sind Statistik Austria-Daten. Und die machen so eine Befragung von einem kleinen Set an Haushalten, an Erstwohnsitzen und fragen, die rufen die quasi an und sagen, hey, welche Heizung ist bei euch eingebaut? Und da kann sich jetzt jeder selber denken, dass natürlich durch die Hochrechnung, die man da machen muss und auch durch bestimmte einfach ein bisschen Schwankungsbreiten ist, ja. Es ist nicht super akkurat ist, wie viele Heizungen exakt in welchem Bundesland eingebaut sind. Und wir haben dann sehr lange diskutiert, wollen wir dann diese Daten trotzdem visualisieren, weil es ist trotzdem der beste Datensatz, den wir haben. Und dann hat eine Darstellung gebaut, die diese Daten so visualisiert, aber auch eine sehr exakte Erklärung hat, wie diese Daten zustande kommen, dass es eben diese Schwankungsbreite gibt und dass man deswegen diesen Daten auch nur limitiert vertrauen kann. Und solange man sich das immer bewusst macht, also wie viel Vertrauen kann ich jetzt dem Datensatz schenken, das ist, glaube ich, einfach wichtig, dass wir eben auch so ein bisschen ein gemeinsames Bewusstsein für, wie kommen Daten zustande und wie sehr können wir sie dann auch tatsächlich, wie sehr können wir ihnen tatsächlich auch vertrauen, dass wir das einfach auch entwickeln.
Das hat ja auch viel damit zu tun, Menschen, die diese Daten lesen, auch zu schulen, oder? Ihnen auch zu lernen, wie lese ich so etwas, wie sie immer auch damit zu konfrontieren, was ist wichtig, wenn ich so etwas anschaue, worauf kommt es an? Ich glaube, das ist immer so ein bisschen das Thema. Ich glaube, also ich weiß das nur von mir selber, ich kann Daten ganz oft nicht richtig lesen und sie auch vor allem richtig interpretieren. Daten darzustellen ist oftmals sehr befremdlich, wenn ich so eine Grafik sehe. Das kann oftmals sehr verzerrt sein. Ich stelle mir auch ganz schwierig vor, dass man ganz oft an Daten kommt, weil Stichwort Open Data, nicht jeder gibt seine Daten immer ganz gern her, oder? Also auch gerade was die Klimakrise betrifft, ist es ja auch so, dass oftmals Daten notwendig sind, die jetzt, ich weiß nicht, Energieversorgung betrifft, gerade wenn es um fossile Verbrenner geht bei Autos und so weiter, da wird ja nicht jeder seine Daten, die werden ja nicht sagen, hurra, ihr macht so ein Dashboard, natürlich gebe ich euch meine Daten. Ein Autokonzern wird euch die Daten nicht gern geben, obwohl es natürlich super wäre, wenn man das dort abbildet. Was könnte der Weg sein, wenn man damit umgeht? Oder was wären da logische nächste Schritte?
Ja, also Österreich ist ja die letzte europäische Demokratie, die noch ein Amtsgeheimnis in Verfassungsrang hat. Also das ist schon mal der Anfang, dass man wegkommen müsste von einem Default von wir sagen euch nichts, sondern ihr müsst begründen, warum ihr Daten braucht, zu das, was staatliche Institutionen erforschen, für Daten haben müssen, im Grundsatz einfach mal offen sein. Da gibt es jetzt eh schon viele EU-Richtlinien, die jetzt in den nächsten Jahren umgesetzt werden müssen, die da schon den Weg ebnen. Aber das fände ich auch ganz wichtig. Ich meine, das ist ja für uns alle als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, mit diesem Geld werden diverse Studien finanziert, dass diese Studien dann unter Verschluss bleiben dürfen, ist eigentlich ein Skandal. Also da ist es wichtig, dass wir einfach mehr Datenoffenheit in politische Institutionen reinbringen. Was wir aber auch gemerkt haben, ist, dass bei wissenschaftlichen Institutionen eine enorm große Bereitschaft da war, uns Daten zu geben. Also wenn wir mit dem Umweltbundesamt, mit der ZAMK, aber auch mit anderen individuellen WissenschaftlerInnen geredet haben, dann hatten die immer eine große Freude damit, uns Datensätze zu geben, die auch zu erklären und so weiter, weil die wollen ja, dass man mit den Daten, die sie erheben, auch arbeitet. Was da oft eher fehlt, ist eben dieser kommunikative Aspekt von, dass sie selber nicht ganz wissen, wie sie diese Daten so darstellen sollen, dass es dann wirklich viele Menschen verstehen. Aber das ist genauso eine Brücke, die wir gerne schlagen wollen mit dem Dashboard und die wir gerne aufbauen wollen. Also ich glaube, grundsätzlich bei wissenschaftlichen Institutionen ist da eine ganz große Bereitschaft vorhanden. Das hat uns auch oft positiv überrascht. Und bei politischen Institutionen braucht es einfach die geeigneten Rahmenbedingungen, dass auch einfach klar ist, ja, Open Data ist wichtig, das ist gerade im 21. Jahrhundert müsste das ein zentraler Teil vom Regieren sein und von einer funktionierenden Verwaltung. Dass natürlich Bürgerinnen und Bürger oder Projekte wie jetzt das Klimadashboard, aber auch JournalistInnen einfach darauf blicken können, was politische EntscheidungsträgerInnen so machen mit dem Steuergeld und auch worauf sie ihre Entscheidungen treffen. Also das ist ja auch, vielleicht wieder um die Brücke zur Corona-Pandemie zu schlagen, glaube ich, ganz wichtig, weil die Akzeptanz von gewissen politischen Entscheidungen ja ganz stark auch davon abhängig ist, ob wir als Bürger, als Bürgerin nachvollziehen können, warum diese Entscheidung so gefällt wurde, wie sie gefällt wurde. Und wenn wir das sehen, wenn uns das erklärt wird, dann ist die Akzeptanz tendenziell höher. Und wir sehen natürlich ganz große Umbrüche, die auch mit der Klimakrise notwendig sein werden. Wir haben da eine enorme Transformation zu bewältigen in den nächsten 18 Jahren, bis Österreich klimaneutral werden soll. Und dass wir da natürlich nicht die Akzeptanz verlieren, sondern immer erklären, warum sind gewisse Dinge wichtig, warum müssen gewisse Maßnahmen getroffen werden. Da kommen wir um Daten eh nicht drum herum. Also das wird sehr notwendig sein.
Wie geht es weiter mit dem Klimadashboard? Weil dass die Daten wichtig sind, ich glaube, das ist eh außer Zweifel. Also das ist, aber die Daten sind ja da. Also die sind sehr lang da. Aber wie geht das jetzt weiter? Also wie macht man dieses Klimadashboard jetzt auch sichtbar für die breite Masse? Wird das aufgegriffen? Macht ihr das jetzt weiter? Oder wird das von der Politik aufgegriffen? Nimmt das jetzt jemand und sagt, liebe Österreicher, liebe Österreicherinnen, da ist es und da ist eure Wahrheit und mit der arbeiten wir jetzt. Und jetzt reden wir mal ganz offen über die Sachen, wie sie halt sind. Und gehen wir transparent in die ganze Geschichte rein, weil das ist ja auch der Sinn der Sache und das ist ja auch das, was fehlt. Gibt es da was? Wird da was passieren? Habt ihr Hoffnung, dass das passiert? Oder gibt es auch erste, wie soll ich mal sagen, erste Signale, dass das passieren wird?
Also wenn die Politik auf uns verweisen möchte, dann freuen uns das natürlich sehr. Also es ist, denke ich, notwendig, dass wir eben diese gemeinsame Faktenbasis, die wir schaffen. Zeitgleich werden wir nie ein politisches Projekt werden. Also wir sind ein wissenschaftliches, unabhängiges Projekt. Das ist uns auch ganz wichtig, dass wir halt mit wissenschaftlichen Institutionen zusammenarbeiten, aber trotzdem unabhängig sind von irgendwelchen politischen EntscheidungsträgerInnen. Und was jetzt konkret ansteht, ist, dass wir quasi mal so eine erste Version veröffentlicht haben im Februar, die schon einige unterschiedliche Darstellungen beinhaltet hat, mal so die Basics beinhaltet hat. Aber natürlich ist die Klimakrise eine sehr komplexe Krise, die sehr viele unterschiedliche Systeme vereint und betrifft eigentlich so ziemlich alle Systeme, die wir kennen.
Wenn du dir die Grenzen anschaust oder in denen wir uns bewegen oder halt nicht mehr bewegen.
Ja, also da gibt es, ich meine, auch jetzt gerade mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine sehen wir, dass wir nicht Friedenspolitik ohne Klimapolitik machen können. Wir sehen aber auch, dass die Corona-Pandemie eben, wie wir jetzt schon in den Datenfragen gesprochen haben, natürlich auch zusammenhängt mit anderen Krisen. Also schlussendlich hängt das ja zusammen. Und das heißt, was wir jetzt erreichen wollen in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren noch mit dem Dashboard, ist eben einen ganzheitlichen Blick auf diese Krise wirklich abbilden zu können. Also viele unterschiedliche Faktoren zu visualisieren. Wir haben zum Beispiel Ideen in Richtung, dass wir die Gletscher in Österreich visualisieren, wie die zurückgegangen sind in den letzten Jahren, also noch mehr Auswirkungen zu visualisieren, aber natürlich auch noch mehr Lösungswege zu visualisieren, weil am Schluss hilft es nichts, nur zu sagen, es ist alles so schlimm, sondern wir müssen auch irgendwie uns anschauen, wie kommen wir jetzt aus der Misere wieder raus und wie gestalten wir jetzt diese nächsten 18 Jahre hin zur Klimaneutralität. Da haben wir jetzt eben in Richtung Heizungssysteme schon begonnen, aber da kommt noch sehr viel mehr. Gerade Thema Energie ist etwas, was ganz viele Menschen gerade auch sehr akut natürlich interessiert. Da visualisieren wir gerade sehr viele Daten. Also wir wollen jetzt einfach quasi den Blick noch holistischer machen, noch ganzheitlicher machen. Und natürlich gab es auch schon Anfragen in Richtung, naja, jetzt gibt es dieses Klimadashboard für Österreich, wie wäre es, wenn das noch für andere Länder zum Beispiel gebaut werden könnte und so weiter. Also es gibt sehr viele Ideen, die To-Do-Liste ist sehr, sehr lang. Und was uns auch halt sehr freut, ist, dass seit dem Launch immer mehr Leute auch zu uns gekommen sind und gesagt haben, hey, ich würde gerne mitarbeiten und ich habe eine Expertise im Bereich ABC und so vergrößert sich auch das ehrenamtliche
was
Team
heißt
nach
ABC?
Und nach. Expertise im Bereich, Expertise, Platzhalter, also Expertise im Bereich Datenvisualisierung, Expertise in Programmierung oder wo auch immer. Und das ist für uns halt ganz schön, dass da auch das Team sich einfach erweitert und dass wir so auch immer einen ganzheitlichen Blick noch auf diese Krise werfen können.
Ich würde jetzt gern, finde ich super spannend. Ich meine, für mich als Nicht-Datenliebhaber finde ich das Datenthema doch super spannend und super wichtig. Ich würde die gern zum Abschluss einfach auch noch um ganz konkret auch bitten, was es geht ja in dieser ganzen Podcast-Reihe auch darum, um Ideen und Tipps, was man wirklich ganz konkret machen kann und warum es sich auch lohnt, für diese Welt und für diese nachhaltige Welt auch wirklich tatsächlich zu kämpfen. Ganz oft hat man so das Gefühl, boah, es ist so mühsam und zahlt sich überhaupt noch aus. Aber den Hut in den Sand zu werfen, das ist einfach keine Option. Und warum lohnt es sich? Und vielleicht hast du einfach für uns, für unsere HörerInnen, SeherInnen, auch für mich, drei Tipps. Warum lohnt es sich? Und was hat das Ganze mit Daten zu tun?
Also ich lade alle mal ein, einfach aufs Dashboard zu gehen und sich das anzuschauen. Also wie gesagt, es ist diese Dreigliederung aus eben den Herausforderungen, wo man, glaube ich, ganz schön merkt, sowohl im globalen Kontext, dass wir eben über dem weltweiten Durchschnitt, wie du schon angesprochen hast, sind, was die Emissionen angeht, dass wir also eine Verantwortung haben, ins Handeln zu kommen. Dass wir gleichzeitig sehen, dass die Emissionen in den letzten 30 Jahren in Österreich nicht gefallen sind, sondern quasi stetig gleich geblieben sind. Dass wir sehen, dass das schon reale Auswirkungen in Österreich hat. Also in Wien oder in Graz haben sich die Temperaturen in den letzten 100 Jahren, Jahresdurchschnittstemperaturen, um ca. 2 Grad erhitzt. Wenn wir so weitermachen, sind wir Ende des Jahrhunderts bei ca. 4 Grad. Also das ist das, was die Klimakrise schon real an Auswirkungen hat bei uns. Und dann aber ganz wichtig, um jetzt auf deinen Punkt zu kommen, es gibt die Lösungen, die liegen am Tisch. Also es ist nicht so, als ob es eine Krise wäre, wo wir erst noch uns die Lösungen überlegen müssen oder noch ganz viel forschen müssen. Ja, wir müssen auch noch ganz viel forschen, aber wir kennen grundsätzlich den Pfad hin zur Klimaneutralität ganz gut. Der lautet, fossile Brennstoffe und fossile Energien abdrehen, hin zu Erneuerbaren. Er lautet, dass wir den Verkehr weg vom Individualverkehr bringen, dort, wo es um den Individualverkehr nicht drum herum geht, ihn zu elektrifizieren. Und dass wir, wie schon angesprochen, die Heizungssysteme auch umstellen, weg von den fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Heizsystemen oder Wärmepumpen, Fernwärme dort, wo sie erneuerbar betreibbar ist. Und natürlich haben wir alle auch so unsere eigenen kleinen Regler, die wir drehen können. Aber was sich auch in den Daten ganz klar zeigt, ist, dass es vor allem die politischen Rahmenbedingungen braucht dafür. Also wir haben aktuell noch zu oft den Fall, dass die nachhaltige Alternative die teurere ist oder die ist, die eben finanziell noch nicht so, also ich rede jetzt vor allem von individuellem Konsum. Wir sehen bei Energie zum Beispiel, ist die nachhaltige Energie meist sehr viel billiger und sehr viel effizienter. Und also
die nicht nachhaltige Energie meinst du? Also ist die teurere.
Genau, ja. Die nicht nachhaltige Energie ist die ineffizientere und ist die teure ist. Das heißt, wie gesagt, die Lösungen liegen am Tisch. Wir müssen sie jetzt nur ergreifen und wir brauchen die politischen Rahmenbedingungen, damit dieses Ergreifen der Lösungen auch für die ganze Gesellschaft möglich ist.
Das heißt in Wirklichkeit wählen, ganz wichtig, für unsere Überzeugungen einstehen und Druck ausüben, oder?
Ja, und AktivistInnen sein. Also das ist auch ganz wichtig. Wir haben, weiß nicht, 3-4 Wahlen noch, bis wir klimaneutral sein wollen auf Bundesebene. Das ist nicht das, was am Schluss ausreichen wird. Es ist wichtig, da auch seine Überzeugung natürlich abzugeben. Aber gleichzeitig ist auch wichtig, auf der Straße oder wo auch immer man sonst seiner Überzeugung Gehör verschaffen möchte, aktiv zu werden und eben sich bewusst zu werden, vor welcher Herausforderung wir stehen, aber auch bewusst zu werden, das vielleicht noch als Schlusswort, dass wir auch die Möglichkeit haben, eine bessere Welt zu bauen. Also wir reden jetzt nicht nur darüber, dass wir eine enorme Katastrophe abwenden, sondern wir haben auch die Möglichkeit, eine gerechtere Welt zu bauen, eine Welt zu bauen, in der wir nicht mehr irgendwie vor Asphaltstraßen mit ganz viel Autos, jeder mit seinem Privatraum quasi in den öffentlichen Raum eindringt, sondern wir können zum Beispiel Lebensräume bauen, die grüner sind, die auch gesünder sind für uns. Also es ist nicht so, als ob wir jetzt nur quasi den Bus an die Klippe und gegen die Wand fahren und versuchen, das abzuwenden. Das ist der eine Faktor, aber auch dieses Abwenden und dieser andere Pfad kann auch ein Pfad sein hin zu einer lebenswerteren Welt. Und das ist das, was glaube ich, auch einfach wichtig ist, dass man nicht in all dem Pessimismus, der angesichts der Realität der Krise manchmal schon auch angebracht wäre vielleicht, dass man nicht den Possibilismus verliert, also nicht verliert irgendwie aus dem Blick, dass es halt enorm viele Möglichkeiten gibt und enorm viele Chancen auch in dieser Transformation.
Mhm. Ja, vielen Dank, David, das ist voll das schöne Schlusswort. Ich glaube, das ist voll der Optimismus auch, dass es nicht nur darum geht, eine Krise abzuwenden, sondern es geht vor allem auch darum, eine schönere Welt für uns zu gestalten. Wir haben die Möglichkeit. Wir wollen alle in einer schönen Welt leben. Wir wollen eine schönere Welt für unsere Kinder und für unsere Enkelkinder. Wir müssen nicht nur unsere Kinder sein, sondern auch die Kinder von unserem Umfeld zu gestalten. Ich glaube, darum geht's. Danke fürs Kommen, danke fürs nach Graz kommen zu uns. Danke allen fürs Zuhören, danke allen fürs Zusehen. Das war die heutige Ausgabe unseres Next Incubator Podcasts What's Next. Zu hören, wie immer, auf allen gängigen Streaming-Plattformen und zu sehen auf unserer Webseite www.nextincubator.com. Ich freue mich aufs nächste Mal und für heute vielen Dank und alles Liebe.